Rainer, lies mal vor. 19. Kapitel. Vanikoro. Dieser fürchterliche Anblick war das Vorspiel zu Katastrophen, welchen die Nautilus auf ihrer Fahrt begegnen sollte. Seit sie in meerbefahrenen Gewässern sich bewegte, gewahrten wir oft gescheiterte Schiffsrümpfe, welche ganz verfault waren, und mehr in der Tiefe, Kanonen, Kugeln, Anker, Ketten und tausend andere eiserne, von Rost zerfressene Gegenstände. Inzwischen kamen wir, in ununterbrochen rascher Fahrt auf der Nautilus isoliert, am 11. Dezember zu dem Pomotou-Archipel, der früher gefährlichen Gruppe Bougainville, die sich über 500 Meilen weit von Ost-Südost nach West-Nordwest hin erstreckt, zwischen 13 Grad 30 Minuten und 23 Grad 50 Minuten südlicher Breite und 125 Grad 30 Minuten und 151 Grad westlicher Länge. Dieses Archipel nimmt eine Fläche von 370 Quadratmeilen ein und besteht aus etwa 60 Inselgruppen, darunter die Gruppe Gambier, die unter französischem Protektorat steht. Diese Inseln sind aus Korallen entstanden. Die langsame, aber ununterbrochene Arbeit der Polypen wird sie einst miteinander in Verbindung bringen. Dann wird diese neue Insel später mit den benachbarten Archipelen zusammenwachsen und von Neuseeland und Neukaledonien bis zu den Marquesas wird ein neuer Kontinent entstehen. Als ich diese Ansicht Kapitän Nemo äußerte, entgegnete er kalt:
Nicht neuer Kontinente bedarf's auf der Erde, sondern neuer Menschen.
Die Nautilus gelangte weiter auf ihrer Fahrt zur Insel Clermont-Tonnerre, einer der merkwürdigsten, der im Jahre 1822 vom Kapitän Bell auf der Minerva entdeckten Gruppe. Da konnte ich recht studieren, wie die Inseln dieses Ozeans aus Madreporen oder Seesternen entstanden sind. Die Madreporen, welche man ja nicht mit den Korallen verwechseln darf, haben ein mit Kalküberzug bekleidetes Gewebe, und nach Verschiedenheit der Struktur desselben hat Milne Edwards sie in 5 Abteilungen geordnet. Die kleinen Tierchen, welche diese Polypengehäuse durch Absonderung bilden, leben zu Milliarden im Inneren ihrer Zellen, und was sie an Kalkgebilden absetzen, wird zu Felsen, Rissen, Eilanden, Inseln. Hier bilden sie einen kreisrunden Ring, welcher einen Binnensee umgibt, der durch Lücken mit dem Meer in Verbindung gesetzt ist. Dort gestalten sich Schutzmauern von Riffen gleich denen, welche sich an den Küsten Neukaledoniens und verschiedener Pomotou-Inseln finden. An anderen Stellen, wie bei Réunion und St. Moritz, errichten sie ausgezackte Riffe. Hohe, gerade aufgebaute Felswände neben unergründlichen Tiefen des Ozeans. Indem wir nur einige Kabellängen weit von den steilen Küsten der Insel Clermont-Tonnerre vorüberfuhren, konnte ich das Riesenwerk, welches diese mikroskopischen Arbeiter vollführten, staunend bewundern. Diese Felswände waren speziell das Werk von Madreporenarten, welche mit besonderen Namen Milleporen, Poriten, Meandrinen genannt werden. Diese Polypen entwickeln sich vorzugsweise in den bewegten Schichten der Meeresoberfläche und folglich fangen sie ihre unterseeischen Bauten von oben an. Und dieselben dringen mit den Trümmern von Ablagerungen, welche die Grundlage bilden, allmählich immer tiefer. Das ist wenigstens die Theorie Darwins, welche die Bildung der Atolle erklärt. Eine Theorie, welche meines Erachtens den Vorzug vor derjenigen hat, welche von der Annahme ausgeht, die Basis der madreporischen Arbeiten seien Gipfel von Bergen oder Vulkanen, welche einige Fuß unter dem Meeresspiegel sich befänden. Ich konnte diese merkwürdigen Felswände ganz aus der Nähe beobachten, denn an ihrer senkrechten Seite ließ die Sonde mehr als 300 Meter Tiefe erkennen und in unseren elektrischen Streiflichtern erglänzte der schimmernde Kalkstein. Conseil fragte mich über die Dauer, seit diese kolossalen Felswände aufgewachsen seien, und geriet in großes Staunen, als ich ihm sagte, Die Gelehrten schlügen diesen Zuwachs auf den achten Teil eines Zolls binnen einem Jahrhundert an.
Also, um diese Wände aufzubauen, sagte er, bedurfte es
192.000 Jahre, mein wackerer Conseil, wodurch die Tage der Bibel sehr lange werden. Übrigens hat die Braunkohlenbildung, das heißt die Mineralisation der von den Überschwemmungen versunkenen Wäldern, eine weit beträchtlichere Zeit erfordert. Aber ich füge bei, dass die in der Bibel als Tage bezeichneten Zeiträume nur Epochen bedeuten und nicht die Zeit von einem Sonnenaufgang bis zum folgenden, denn laut eben dieser Bibel war die Sonne am ersten Schöpfungstags noch nicht vorhanden. Als die Nautilus wieder zur Meeresoberfläche kam, konnte ich die Insel Clermont-Tonnerre, die niedrig und bewaldet ist, in ihrer ganzen Ausdehnung überblicken. Ihre madreporischen Felsen wurden offenbar durch Tromben und Stürme zur Fruchtbarkeit gebracht. Einst fiel ein Samenkörnlein, vom Sturmwind aus benachbartem Festland hergetragen, auf Kalkgrund, vermischt mit verwesten Teilen von Fischen und Seepflanzen, welche pflanzennährenden Humus bildeten. Eine Kokosnuss trieb auf den Wellen an diese neue Küste. Der Keim wurzelte. Der heranwachsende Baum hemmte die Wasserverdunstung. Es entstand ein Bach. Allmählich nahm die Vegetation zu. Einige Tierchen, Würmer, Insekten kamen auf Baumstämmen, welche der Wind von den Inseln weggetrieben hatte. Es kamen Schildkröten und brüteten ihre Eier aus. Vögel nisteten in dem jungen Baumschlag. Dergestalt kam das tierische Leben zur Entwicklung und, angezogen vom Grünen und der Fruchtbarkeit, erschien der Mensch. Also bildeten sich diese Inseln unermessliche Werke mikroskopischer Tiere. Gegen Abend schwand Clermont-Tonnerre in der Ferne aus den Augen und die Fahrt der Nautilus änderte merklich ihre Richtung. Nachdem dieselbe unterm 135. Grad der Länge den Wendekreis des Steinbocks berührt hatte, wendete sie sich nach West-Nordwest und durchlief nochmals die ganze tropische Zone. So reichlich die Sommersonne ihre Strahlen warf, so hatten wir durchaus nicht von der Hitze zu leiden, denn 30 bis 40 Meter unterm Wasserspiegel stieg die Temperatur nicht über 10 bis 12 Grad. Am 15. Dezember ließen wir östlich den reizenden Archipel der Gesellschaftsinseln und das anmutige Tahiti. Frühmorgens erblickte ich einige Meilen unterm Wind die hohen Gipfel dieser Insel. Ihre Gewässer lieferten den Tafeln an Bord köstliche Fische, Makrelen, Bonitos und Varietäten einer Meerschlange, Munerophis genannt. Die Nautilus hatte damals 8.300 Meilen zurückgelegt. Als das Log 9.720 Meilen zeigte, fuhr sie durch den Archipel von Tonga Tabou, wo die Mannschaften des Argo, des Port-au-Prince und des Duke of Portland umkamen, und den Archipelen der Schifferinseln, wo La Pérouses Freund, der Kapitän de Langle, seinen Tod fand. Darauf bekamen wir den Archipel Viti in Sicht, wo die Matrosen der Union und der Kommandant der Amiable Josephine, Kapitän Bourreau, von den Wilden erschlagen wurden. Dieser Archipel, welcher aus einer Anzahl Inseln, Eilanden und Klippen besteht, worunter Viti-les-Vaux und Vanneau-les-Vaux bemerkenswert, liegt zwischen 6 Grad und 20 Grad südlicher Breite und 174 bis 179 westlicher Länge. Die Gruppe wurde von Tasman im Jahre 1643 entdeckt, dem Jahr der Thronbesteigung Ludwigs des 14. und der Erfindung des Barometers durch Torricelli. Welches von diesen drei Ereignissen der Menschheit nützlicher gewesen, steht zu erwägen. Später kamen Cook im Jahre 1714, D'Entrecasteaux 1793 und endlich entwirrte Dumont d'Urville 1827 das ganze geographische Chaos dieses Archipels. Die Nautilus näherte sich bei der Baie Vallon, dem Schauplatz der fürchterlichen Erlebnisse des Kapitän Dillon, welcher zuerst das Geheimnis von La Pérouses Schiffbruch aufklärte. Diese Bucht liefert treffliche Austern in reichlicher Menge. Wir genossen sie im Übermaß, und wenn Meister Ned dabei nicht seine Gefräßigkeit zu bereuen hatte, so kam es daher, weil die Austern das einzige Gericht ist, welches niemals Verdauungsbeschwerden macht. Und wirklich bedarf es nicht weniger als 16 Dutzend dieser Mollusken, um 315 Gramm Stickstoff zu liefern, welche ein einziger Mensch zur Tagesnahrung braucht. Sie gehören zu der bekannten, in Korsika sehr häufigen Gattung Ostrea lamellosa. Diese Austernbänke, welche bedeutende Anhäufungen bilden, sind imstande, wenn nicht vielfache Ursachen ihre Zerstörung bewirken, die Buchten auszufüllen, denn man zählt in einem einzigen Stück bis zu 2 Millionen Eier. Am 25. Dezember schiffte die Nautilus mitten durch den Archipel der Neuhebriden, welcher 1606 von Quiroz entdeckt, 1768 von Bougainville erforscht wurde und von Cook 1773 ihren jetzigen Namen bekamen. Diese Gruppe besteht hauptsächlich aus 9 großen Inseln, die in einer Reihe zwischen 15 Grad und 2 Grad südlicher Breite und 164 bis 168 Grad Länge liegen. Wir kamen ziemlich nahe bei der Insel Oro vorbei, welche mir wie eine Masse grüner Waldung vorkam, woraus ein hoher Peak hervorragte. Es war diesen Tag Weihnachten, und Ned Land schien mir sehr das Christenfest zu vermissen, diese Familienfreude, worauf die Protestanten so viel halten. Seit 8 Tagen hatte ich Kapitän Nemo nicht gesehen, als er am 27. morgens früh in den großen Salon trat, wo ich eben auf der Karte die Fahrt der Nautilus zu verfolgen beschäftigt war. Der Kapitän trat herzu, legte einen Finger auf einen Punkt der Karte und sprach nur das eine Wort.
Vanikoro.
Dieser Name wirkte magisch. Er bezeichnete die Eilande, wo einst La Pérouses Schiffe verloren gingen. Ich stand augenblicklich auf. »Die Nautilus fährt nach Vanikoro?« fragte ich.
»Ja, Herr Professor«,
erwiderte der Kapitän. »Und ich könnte die berühmten Inseln besuchen, wo die Boussole und Astrolabe zugrunde gingen?«
»Wenn es Ihnen beliebt, Herr Professor.«
»Wann werden wir zu Vanikoro anlangen?«
»Wir sind schon da, Herr Professor.«
Ich begleitete Kapitän Nemo auf die Plattform, wo meine Blicke begierig über den Horizont schweiften. Nordöstlich kamen 2 vulkanische Inseln von ungleicher Größe zum Vorschein, um welche sich ein Korallenriff von 40 Meilen Umfang zog. Wir befanden uns vor der eigentlich Vanikoro genannten Insel, welcher Dumont d'Urville den Namen Recherche gab, und gerade vor dem kleinen Hafen Vanou, unter 16 Grad 4 Minuten südlicher Breite und 164 Grad 32 Minuten Länge. Das Land schien von der Küste bis zu den Gipfeln des Inneren mit Grün bedeckt, welche der 2850 Fuß hohe Kapogo überragt. Nachdem die Nautilus durch eine enge Fahrt in den äußersten Felsengürtel eingefahren, befand sie sich innerhalb der Brandung, wo das Meer 30 bis 40 Klafter tief war. Unter dem grünen Schatten üppigen Baumwuchses gewahrte ich einige Wilde, die bei unserer Annäherung eine außerordentliche Bestürzung zeigten. Sie sahen wohl in dem langen, schwärzlichen Körper, welcher auf dem Meeresspiegel herankam, nur ein fürchterliches Seetier, das sie mit Misstrauen ansahen. In dem Augenblick fragte mich Kapitän Nemo, was ich von La Pérouses Schiffbruch wisse. »Was jedermann weiß, Kapitän«, erwiderte ich.
»Und können Sie mir sagen, was jedermann weiß?« fragte er mit etwas ironischem Ton.
»Sehr leicht.« Ich erzählte ihm, was die letzten Arbeiten Dumont d'Urvilles mitgeteilt hatten, wie ich hier kurz berichten will. La Pérouse und sein Unterbefehlshaber, Kapitän de Langle, wurden von Ludwig XIV. Im Jahre 1788 ausgeschickt, um eine Weltumsegelung vorzunehmen. Sie fuhren mit den Korvetten Boussole und Astrolabe ab, kehrten aber nie wieder zurück. Im Jahre 1791 rüstete die französische Regierung, die mit Recht um das Schicksal der beiden Korvetten besorgt war, zwei große Meuten aus, Recherche und Espérance, welche am 28. September unter dem Kommandanten Brunet de Entrecasteaux von Brest absegeln. Zwei Monate nachher vernahm man durch die Aussage eines gewissen Bowen, Kommandanten des Albermal, dass die Trümmer gescheiterter Schiffe an den Küsten Neugeorgiens gesehen worden waren. Aber d'Entrecasteaux, der von dieser, zudem ziemlich unbestimmten Mitteilung nichts wusste, fuhr in Richtung der Admiralitätsinseln, welche in einem Bericht des Kapitän Hunter als die Gegend des Schiffsbruches La Pérouses bezeichnet waren. Seine Nachforschungen waren fruchtlos. Die Espérance und Recherche fuhren selbst vor Vanikoro vorüber, ohne dort anzuhalten, und überhaupt war diese Fahrt sehr unglücklich, denn sie kostete das Leben des Kommandanten, zweier Unterbefehlshaber und einiger Leute von der Besatzung. Ein alter, im stillen Ozean sehr bewanderter Kapitän, Dillon, fand zuerst unbestreitbare Spuren der Schiffbrüchigen. Am 15. Mai 1824 fuhr er auf der St. Patrick bei der Insel Tikopia vorüber, die zu den Neuhebriden gehörte. Hier kam ein Laskare auf einem Boot und verkaufte ihm einen silbernen Degengriff mit einer eingegrabenen Inschrift. Derselbe versicherte auch, er habe 6 Jahre zuvor, während eines Aufenthalts zu Vanikoro, 2 Europäer gesehen, welchen Schiffe angehörten, die vor langen Jahren in den Riffen der Insel gescheitert seien. Dillon vermutete, dass es sich um die Schiffe La Pérouses handle, an deren Verschwinden die ganze Welt Anteil genommen hatte. Er wollte sich nach Vanikoro begeben, wo nach Angabe des Laskaren zahlreiche Reste von dem Schiffbruch her sich finden sollten. Aber die Winde und Strömungen verhinderten es. Dillon kam nach Kalkutta zurück, wo er die asiatische Gesellschaft und die indische Kompanie für seine Entdeckung zu interessieren wusste. Es wurde ihm ein Schiff, dem er den Namen Recherche gab, zur Verfügung gestellt, und er fuhr am 23. Januar 1827 in Begleitung eines französischen Agenten ab. Die Recherche warf, nachdem sie an verschiedenen anderen Punkten angehalten, am 7. Juli 1827 vor Vanikoro Anker, in dem nämlichen Hafen Vanu, wo die Nautilus eben lag. Hier sammelte er zahlreiche Reste des Schiffbruchs, eiserne Geräte, Anker, Steinpöller, eine 18-pfündige Kugel, Trümmer von astronomischen Instrumenten, eine bronzene Glocke mit der Inschrift »Basin hat mich verfertigt«, welche das Kennzeichen der Gießerei des Arsenals zu Brest um 1785 war. Es war also ferner kein Zweifel mehr statthaft. Dillon blieb bis zur Vervollständigung seiner Nachforschungen noch bis zum Oktober auf der Unglücksstätte. Darauf verließ er Vanikoro, fuhr über Neuseeland nach Kalkutta, wo er am 7. April 1828 ankerte, und kehrte nach Frankreich zurück, wo er von Karl X. höchst freundlich empfangen wurde. Bereits aber war Dumont d'Urville, ohne dass er von Dillons Bemühungen etwas wusste, abgesegelt, um den Schauplatz des Schiffbruchs anderwärts zu suchen. Und in der Tat hatte man aus Berichten eines Walfischfängers entnommen, dass sich Medaillen und ein Kreuz des heiligen Ludwig in Händen der wilden Neukaledoniens und der Louisiade befanden. Dumont d'Urville, Kommandant des Astrolabe, war also auf der Fahrt und ankerte, 2 Monate nachdem Dillon Vanikoro verlassen hatte, vor Hobart Town. Hier bekam er Kunde von den Resultaten der Bemühungen Dillons und erfuhr weiter, ein gewisser James Hobbs, Unterbefehlshaber der Union zu Kalkutta, habe bei einer Landung auf einer Insel unter 8 Grad 18 Minuten südlicher Breite und 156 Grad 30 Minuten östlicher Länge, eiserne Stangen und rote Stoffe in den Händen der Eingeborenen jener Gegenden wahrgenommen. Dumont d'Urville, etwas verlegen, da er nicht wusste, ob den wenig zuverlässigen Zeitungsberichten Glauben beizumessen sei, entschloss sich, Dillons Spur zu folgen. Am 10. Februar 1828 erschien die Astrolab vor Tikopia, nahm sich zum Führer und Dolmetscher einen auf dieser Insel sesshaften Deserteur, fuhr weiter nach Vanikoro, das sie am 12. Februar in Sicht bekam, hielt sich etwas auf den Riffen auf und kam erst am 20. im Hafen von Vanu an, wo sie ankerte. Am 23. begaben sich einige Offiziere auf die Insel und brachten einige unbedeutende Trümmer mit. Die Eingeborenen verlegten sich auf Ausflüchte und Ableugnen und wollten sie nicht an die Unglücksstätte führen. Dies verkehrte Benehmen ließ glauben, sie hätten die Schiffbrüchigen misshandelt. Und sie schienen in der Tat Angst zu haben, Dumont d'Urville sei gekommen, um La Pérouse und seine Unglücksgenossen zu rächen. Doch ließen sie sich am 26. durch Geschenke und beruhigende Versicherungen bestimmen, den Unterbefehlshaber Jacquinot auf die Stätte des Schiffbruchs zu führen. Daselbst lagen 3 bis 4 Klafter tief zwischen den Riffen Pacou und Vanu Anker, Kanonen, Blöcke, Eisen und Blei von Kalksteinmasse umgeben. Die Schaluppe und das Walfischboot des Astrolab wurden an dieser Stelle entsendet und es gelang der Besatzung nur nach langen Beschwerden, einen Anker von 18 Zentnern, eine Kanone von 8, Bleiböcke und 2 kupferne Steinmörser herauszuziehen. Dumont d'Urville vernahm auf Befragen der Eingeborenen, dass La Pérouse, nachdem er seine beiden Schiffe auf den Riffen der Insel verloren, ein kleineres Fahrzeug bauen ließ, um damit abermals zugrunde zu gehen. Wo? Wusste man nicht. Der Kommandant der Astrolab ließ darauf unter einem Buschwerk von Mangobäumen ein Denkmal zum Andenken an den berühmten Seefahrer und seine Genossen errichten. Es bestand aus einer einfachen, vierseitigen Pyramide auf einer Korallenbasis. Und es wurde nichts von Eisen dabei angebracht, was die Begierde der Eingeborenen reizen konnte. Als darauf Dumont d'Urville abreisen wollte, wurde er durch Krankheiten seiner Mannschaft zurückgehalten und selbst sehr krank, sodass er erst am 17. März unter Segel gehen konnte. Inzwischen hatte die französische Regierung, im Besorgnis, Dumont d'Urville habe keine Kenntnis von Dillons Arbeiten, die Korvette La Bayonnaise unter dem Kommando von Legourand de Tromelin nach Vanikoro geschickt. Sie kam dort einige Monate nach der Abfahrt der Astrolab an und überzeugte sich, dass die Wilden das Grabmal La Pérouses unverletzt gelassen hatten. Dies ist der Inhalt dessen, was ich Kapitän Nemo berichtete.
»Also«, sagte er, »man weiß noch nicht, wo das dritte, von den Schiffbrüchigen erbaute Schiff zugrunde gegangen ist.«
»Nein.« Kapitän Nemo, ohne mir zu antworten, winkte mir, ihm in den großen Saal zu folgen. Die Nautilus tauchte einige Meter unter Wasser und die Läden öffneten sich. Ich eilte an das Fenster und erkannte unter Korallen versenkt, mit Seepflanzen überdeckt, mitten unter zahllosen, reizenden Fischen, etliche Trümmer, welche die Suchmaschine nicht hatten fassen können, lauter Gegenstände gescheiterter Schiffe. Und während ich diese öden Reste anschaute, sprach Kapitän Nemo mit ernster Stimme.
»Der Kommandant La Pérouse fuhr am 7. Dezember 1785 mit seinen Schiffen Boussole und Astrolab ab. Er ankerte zuerst in der Botany Bay, besuchte den Freundschaftsarchipel Neukaledonien, wendete sich dann gegen Santa Cruz und hielt zu Namuco an, einer Insel der Hapai-Gruppe. Darauf gerieten seine Schiffe auf die ihm unbekannten Riffe von Vanikoro. Die Boussole, welche voranfuhr, blieb bei der südlichen Küste stecken. Die Astrolab kam ihr zum Beistand und scheiterte ebenfalls. Das erstere Schiff ging fast unverzüglich in Trümmer. Das zweite, welches unterm Wind festsaß, widerstand einige Tage. Die Eingeborenen nahmen die Schiffbrüchigen ziemlich gut auf. Diese richteten sich auf der Insel ein und erbauten ein anderes, kleineres Schiff aus den Trümmern der beiden Großen. Einige Matrosen blieben freiwillig zu Vanikoro zurück. Die anderen, erschöpft und krank, fuhren mit La Perouse. Sie wendeten sich zu den Solomonsinseln und gingen samt und sonders auf der Ostküste der Hauptinsel dieser Gruppe zwischen Cap Deception und Cap Satisfaction zugrunde.
»Und woher wissen Sie das?« rief ich aus.
»Hier, sehen Sie, was ich an der Stelle des zweiten Schiffbruchs gefunden habe.«
Darauf zeigte mir der Kapitän Nemo eine blecherne Büchse, die mit dem Wappen Frankreichs gestempelt und ganz von Salzwasser zerfressen war. Er öffnete sie, und ich sah einen Pack vergilbter, doch noch lesbarer Papiere. Es waren die Originalinstruktionen des Marineministers für den Kommandanten La Perouse mit Randbemerkungen von der Hand Ludwigs des 16.
»Ach, ein schöner Tod für einen Seemann«,
sagte darauf der Kapitän Nemo.
»Dieses Korallengrab ist eine ruhige Gruft. Und gebe der Himmel, dass ich mit meinen Gefährten nie eine andere bekomme.«